Und unser Thema ist jetzt eben Geschlecht und Intensivmedizin. Inwiefern es jetzt eine personalisierte Medizin wird, sei mal dahingestellt, es geht eigentlich um zwei große Gruppen, wenn man so will. Und der Grund, warum ich zu diesem Thema eingeladen wurde, liegt, glaube ich, ein bisschen schon zurück. Das ist eine Publikation von uns aus der ASTI-Gruppe aus dem Jahr 2003, wo wir uns im Critical Care Medicine publiziert. Und da haben wir uns damit beschäftigt, was sind eigentlich die Unterschiede in der Geschlechterverteilung, Outcome-Interventionen an Intensivstationen. Und das möchte ich jetzt auch kurz als Einstieg noch einmal beleuchten. Es ist fast schon eine Art von klassisches Papier geworden, weil es war eines der ersten, das sich damit systematisch beschäftigt hat in der Intensivmedizin. In der Kardiologie gab es so etwas schon und ist jetzt auch wirklich sehr, sehr, sehr oft zitiert worden in der Literatur. Hier also geht es darum, was ist die Patientinnencharakteristik? Aufnahme an die Intensivstation, gibt es da Unterschiede? Wie steht es mit Interventionen, mit dem Level of Care, wie es so schön heißt? Wer erhält welche Interventionen und machen diese Interventionen einen anderen Outcome bei den zwei Geschlechtergruppen? Zunächst einmal die ganz einfache Frage, wie viele Frauen und wie viele Männer landen denn auf Intensivstationen? Und wir sehen hier eine Zahl von 40%, 42% Frauen, 58% Männer. Das ist natürlich ein hochsignifikanter Unterschied. Es sind die Frauen etwas älter, erwartungsgemäß, und es gibt einen kleinen Unterschied in der Verteilung vom Aufnahmetyp. Es ist eher so, dass Männer im medizinischen Bereich eine Spur überwiegen und Frauen tendenziell eher nach chirurgisch eher geplanten Operationen an Intensivstationen landen. Das war das Ergebnis von immerhin einer Kohorte von über 25.000 Patienten in Österreich, die hier betrachtet wurde. Nun, die Altersverteilung wundert uns jetzt vermutlich nicht. Die Frauen sind hier in Rot gehalten. So ab dem 60. Lebensjahr überwiegen dann doch die Frauen auch an der Intensivstation. Hat natürlich auch mit den epidemiologischen Unterschieden in der Gesamtbevölkerung zu tun. In jüngeren Jahren überwiegen die Männer. Das wird wohl vor allem in dieser Altersgruppe mehr dem Risikoverhalten von Männern in dieser Altersgruppe entsprechen. Zum Aufwand, wir haben das am TIS-28-Score zunächst einmal gemessen, also den Level of Care. Frauen, Männer, es scheint jetzt zunächst einmal keine so großen Unterschiede zu geben, Intensivstationstage 3 versus 3 im Median, aber wenn man dann in die Details hineingeht, dann sieht man doch, dass Männer einen höheren TIS-Score haben und das ist schon eine relativ große Varianz hier. Und auch wenn man das runterbricht auf den Patient pro Tag, also auf den individuellen Patienten, wenn man so will, unterscheidet sich der T-Score hier signifikant. Mit anderen Worten, Männer haben einen höheren Aufwand, oder es wird mehr Aufwand an ihnen betrieben. Sagen wir es so, das ist eigentlich der bessere Ausdruck dafür. Der TIS ist ja ein sehr genereller Maßstab, wenn Sie so wollen. Jetzt wird es interessant, wenn man in die einzelnen Interventionen hineingeht. Und was wir hier sehen, und das ist schon korrigiert für Alter, weil man könnte natürlich leicht sagen, ja, Frauen sind älter und bei älteren Patienten wird vielleicht etwas Zurückhaltung gewählt, aber wenn man das korrigiert bereits statistisch auf Alter und Schweregrad der Erkrankung, dann haben Männer eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, maschinell beatmet zu werden, vasoaktive Medikation erhalten, massive Volumenszufuhr ist vielleicht auch ein Nachteil, wie wir heute wissen, Adrenalinkatheter, Pulmonalarterienkatheter damals noch en vogue und Nierenersatztherapie. Also schon sehr harte Fakten eigentlich, die zeigen, hier ist ein gravierender Unterschied. Keinen Unterschied gab es in der ZVK-Anlage und in der Messung des interkranialen Drucks. Das Ganze noch einmal nach Diagnosengruppen aufsortiert. Hier chirurgische Aufnahmegründe. Was Sie hier in Rot sehen, mit den Odds-Ratios dazu, sind jene Bereiche, wo Männer eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt haben, das jeweils zu erhalten. Also beispielsweise bei einem Trauma mit OB eine 2,2-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit, beatmet zu werden. Oder beim Trauma mit OB eine 1,8-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit, einen massiven Volumensersatz zu erhalten. Und so weiter und so fort. Sie sehen, das sind etliche Felder, die hier sich gravierend unterscheiden zwischen den Geschlechtern. Bei den medizinischen Aufnahmegründen ist das hier in Rot gehalten die höhere Wahrscheinlichkeit und in Blau die geringere. Also beispielsweise haben hier Männer interessanterweise bei kardiovaskulären Aufnahmegründen eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, beatmet zu werden. Hingegen haben sie etwa im Schock eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen massiven Volumensersatz zu erhalten, wiederum 1,8 Mal höher die Wahrscheinlichkeit. Auch hier also noch einmal ganz, ganz gravierende Unterschiede. Das sind keine einzelnen Stationen, es haben in diese Datenbank fließen ungefähr 70 Intensivstationen ein. Das sind nicht einzelne Ausreißer, sondern gravierende einzelne Intensivstationen, die hier massive Unterschiede produzieren, sondern wir sehen an dieser Grafik, dass beispielsweise bei der Nierenersatztherapie an 80% der Intensivstationen die Männer eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt haben, eine Nierenersatztherapie zu erhalten. Wiederum korrigiert auf Geschlecht, Alter, Schweregrad und so weiter. Und Sie sehen, wie es hier abnimmt, aber es sind also bei der ICP-Messung relativ gering, 30%, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Maßnahme an sich relativ seltener ist. Beatmung noch einmal, über 65% der Intensivstationen wiesen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, korrigiert auf diese Faktoren, dass Männer beatmet werden. Wie ist der Outcome? Macht das einen anderen Outcome, wenn die Interventionen sich so gravierend unterscheiden? Frauen, noch einmal, Betonung, waren schwerer krank. Die prognostizierte Mortalität hier 20%, bei den Männern knapp 19%. Das ist halt bei so großen Gruppen auch statistisch relevant. Die Mortalität war allerdings gleich und statistisch nicht signifikant voneinander unterschieden. Und das äußert sich besonders auch in der Observed to Expected Mortality Ratio, erwartete zu tatsächlich eingetretene Mortalität. Hier haben wir in beiden Gruppen etwas unter der erwarteten Mortalität gesehen. Also zusammengefasst, der Anteil der Männer deutlich höher, an die 60%, der Schweregrad der Erkrankung höher bei Frauen, die Schweregrad-adjustierte Mortalität, hingegen kein Unterschied zwischen Männern und Frauen, und trotz eines geringen Schweregrads der Erkrankung haben Männer eine Vielzahl an Interventionen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erhalten, diagnostische und therapeutische Verfahren. Es hat aber zu keinem verbesserten Outcome geführt. Jetzt kann man sagen, na, vielleicht hätten die Frauen besser abgeschnitten, wenn sie diese Intervention auch erhalten hätten. Oder aber vielleicht hätten die Männer besser abgeschnitten, wenn sie nicht so aggressiv, wenn man so will, behandelt worden wären. Gehen wir kurz mal auf dieses Thema. Der Anteil der Männer ist deutlich höher, nämlich 60%. Und es ist wirklich frappierend. Das zieht sich durch die Literatur. Das ist unglaublich. Sie werden es gleich sehen. Zunächst einmal aber fünf amerikanische Bundesstaaten, um auch hier mal darzulegen, na, das hat nicht etwas mit der Epidemiologie an sich zu tun. Hier ist in der Gesamtbevölkerung der Anteil Männer wie erwartungsgemäß fast 50%. Die Spitalsaufnahmen sind 42% und die Intensivstationsaufnahmen 57%. Also ein Missverhältnis sozusagen im Vergleich zur Gesamtpopulation. Sind Männer im Spital anders, jetzt von den generellen Risikosituationen her, ein dänisches Spital, da hat man sich einmal angesehen, wer hat denn, wenn man so durchgeht durchs Spital, abnormale Vitalzeichen, hat man sich systematisch angesehen. Sie sehen, da macht es keinen Unterschied, 18% bei Frauen, 17% bei Männern. Aber sie landen eben weniger an Intensivstationen und das zeigen auch diese Zusammenstellung an multinationalen Studien, durchgehend vom Jahr 2000 bis runter zu den aktuellen hier, zwei, die bei der Hot Topic Session in Barcelona bei der ESICM im Oktober präsentiert wurden. Sie sehen fast überall das Gleiche, 40% Frauen, 60% Männer. Ich sitze in jedem Vortrag drin und schaue als erstes auf diese Zahl und es kommt immer das Gleiche, 40-60, ja. Sie können sich diesen Sport auch aneignen. Das ist ganz, ja. Gut, Ergebnisse. Weiterer Punkt, der eben relevant war, trotz des geringen Schweregrads der Erkrankung, höhere Wahrscheinlichkeit, dass Männer eben invasiver, aggressiver behandelt werden. Das wurde auch wiederholt, wenn wir so wollen, das Ergebnis in Finnland, ähnlich gelagerte Studie, ähnlich große Fallzahl, finnische nationale Intensivdatenbasis, Sie haben es schon erraten, 62% Männer. Höherer D-Score im Allgemeinen für Männer, aber auch bei respiratorischen Versagen, Gefäßchirurgie und gastroenteraler Chirurgie. Und von den Intensivstationstagen wurden 66% von den Männern konsumiert. Das ist jetzt schon erwartungsgemäß. Hat das etwas zu tun mit Subjektivität? Wenn man es positiv sagen will, individualisierter Medizin, personalisierter Medizin, ist es ein Gender Bias, wie es so heißt? Diese kanadische Studie zeigt noch einmal, dass die Frage vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist. Hier wurde aufgeschlüsselt, Sie kennen jetzt dieses Verhältnis schon ein bisschen, 60% Männer. Frauen unter 50 Jahren und über 50 Jahren unterscheiden sich. Und zwar in der Wahrscheinlichkeit, an die Intensivstation hier aufgenommen zu werden. Bis 50 Jahre gibt es keinen Unterschied, aber Frauen über 50 Jahre haben gegenüber den Jüngeren eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, tatsächlich aufgenommen zu werden. Und das ist auch wieder adjustiert und korrigiert für alle möglichen Begleitfaktoren. Selbe Studie zeigt dann, dass die OZ-Ratio, also die Wahrscheinlichkeit für Frauen, eine mechanische Beatmung zu erhalten, niedriger ist als für Männer, aber auch niedriger über 50 Jahre als unter 50 Jahre. Und das Gleiche galt in diesem Kollektiv, das ja in die 2000er Jahre zurückgeht, auch für den pulmonalarteriellen Katheter. Die Mortalität bei Frauen unter 50 adjustiert in diesem Bereich, wie Sie hier sehen, also nicht wesentlich unterschieden von den Männern. Hier bei den über 50-Jährigen zunächst erscheint es, als ob das tatsächlich höher wäre, aber adjustiert geht es dann wieder heran an die Wahrscheinlichkeit der Männer. Neuere Studie dazu, Apache 4 Datenbasis, über 260.000 Patienten, 55% Männer. Höherer Schweregrad der Erkrankung bei Frauen, also fast gleich wie bei unserer Studie aus der ASTI-Datenbank, höherer Level of Care bei Männern. Das kennen wir schon. Hier sehen Sie die Mortalitäten, und zwar die rohe Mortalität. Wiederum unter 50, über 50 Jahre Frauen, über 50 Jahre hier eine höhere Mortalität als die Männer. Allerdings unadjustiert, und wenn das Ganze adjustiert wird auf Risikofaktoren und andere Begleitfaktoren, dann bleiben zwei Gruppen über, wo das schlagen wird. Der aortokanale Bypass, 1,8-mal höhere Wahrscheinlichkeit zu versterben für Frauen. Bei der COPD schneiden sie günstiger ab als Männer, und bei anderen Diagnosegruppen war kein Unterschied. Nun, der Herr Fohler, der vorhin schon zitiert wurde, hat sich über diese geschlechtsbasierten Differenzen eine Gedanken gemacht, und das haben wir jetzt schon gesehen, es gibt also Unterschiede im Aufnahmeverhalten, im Level of Care, der den Patienten zukommt, im Outcome zum Teil. Es gibt aber interessanterweise auch in der Inzidenz von Erkrankungen Unterschiede. Es gibt wahrscheinlich, natürlich, höchstwahrscheinlich, selbstverständlich, biologische Mechanismen, die dahinter stecken. Es gibt hier den ganz großen Bereich, der weniger erforscht wird. Wie schaut es denn mit der Entscheidungsfindung aus in solchen Situationen? Hängt das vom Geschlecht eben des Patienten, der Patientin, des Behandelnden ab und so weiter, von den Angehörigen auch, vielleicht von deren Geschlecht. Die Forschung ist beeinflusst von diesen Ergebnissen. Und was sind denn eigentlich die Ursachen? Eben die Biologie, Kofaktoren, die wir nicht ausreichend berücksichtigen, und das verschiedener Zugang zur Entscheidungsfindung in solchen Situationen möglicherweise. Gehen wir kurz einmal durch ein paar dieser Punkte durch. Zunächst einmal gibt es natürlich biologische Differenzen, wie ganz einfach am Beispiel der Normwerte illustriert werden kann. Das sind Normwerte für Blutgase bei Menschen über 70 Jahren. Sie sind für Frauen etwas niedriger als für Männer, und da gibt es etliche solche Normwerte, die sich eben auch unterscheiden, also biologische Differenzen. Es gibt Differenzen, Unterschiede in der klinischen Präsentation, in der Ausprägung, wenn Sie so wollen, von Symptomen und Erkrankungen. Und das klassische Beispiel ist natürlich die koronare Herzkrankheit bzw. der Myokardinfarkt, die Angina pectoris, all diese Dinge in diesem Formenkreis, wo die Symptome anders sein können. Hier, selbst hier wird von einem Knowledge Gap gesprochen in einer rezenten Publikation in Circulation. Im EKG wird, man kann es ja kaum glauben, ich habe hier auch die Augen aufgemacht, EKG im Jahr 2014 wird hier von einem Knowledge Gap gesprochen. Bezüglich der Kenntnisse unterscheidet sich das EKG von Frauen von jenem von Männern wesentlich bei ischämischen Erkrankungen. Und dasselbe gilt für die kardialen Biomarker. Bleiben wir ein bisschen bei der Kardiologie, weil das war ja auch etwas der Vorreiter in dieser Diskussion, in der Akutmedizin, wenn man so will, nämlich die Unterschiede, die herausgearbeitet wurden in der vor allem in der Phase der Lysetherapie, wo Frauen deutlich weniger lysiert wurden als Männer damals, und da entstand eine Riesendiskussion damals. Da sehen Sie eine Grafik, die zeigt, dass die Ära der Fibrinolyse natürlich vorbei ist im Großen und Ganzen, die wie sie heruntergeht, vom Jahr 1995 bis 2006. Dass hier ein Geschlechtsunterschied eben war, der sich verflüchtigt, weil die Ära an sich sozusagen vorbei ist. Dass aber derselbe Geschlechtsunterschied, den es damals gab, bei der hier ansteigenden percutanen Intervention weiterhin da ist. Und dass im Gesamten, wenn man nur Reperfusion jetzt sozusagen als Gesamtparameter betrachtet, hier mit den ausgefüllten Dreiecken die Männer und darunter die Frauen, also nach wie vor ein Geschlechtsunterschied, ein Gender Gap, wie es so heißt, da ist. Ob das jetzt begründet ist oder nicht, sei einmal jetzt zunächst dahingestellt. Übrigens auch hier in den Registern ein wesentlich kleinerer Anteil an Frauen, die hier drinnen sind in diesen Registern. Eine rezente Publikation zur Spitalsmortalität bei einer relativ klar zu definierenden Patientengruppe, nämlich der ST-Elevationsinfarkt mit einer percutanen Intervention. Und hier sehen Sie eine Vielzahl von Studien, wo die Spitalsmortalität zuerst unadjustiert und hier adjustiert für Männer besser ausschaut als für Frauen. Das gleiche noch einmal nach einem Jahr, neuerlich unadjustiert für Männer besser als für Frauen. Wenn das allerdings adjustiert wird nach einem Jahr, ist das für Frauen und Männer gleich. Mit anderen Worten, ein unmittelbarer Effekt zunächst eher bei Männern zu sehen, aber auf lange Sicht, in dem Fall ein Jahr, eine längere Sicht, sagen wir so, gleicht sich das wieder aus. Hier ist dann kein Unterschied mehr zu sehen. Der Uwe Janssens hat in einem Editorial das so bezeichnet, vielleicht gibt es so etwas wie das biologische Grundmuster, das eigentlich weiblich ist. Und männlich zu sein heißt, es ist eine Abweichung vom Weiblichen gewissermaßen, eine Defeminisierung, die hier stattfindet. Und das bedeutet im Grunde genommen auch eine Schwächung. Schauen wir mal, ob das so hält. Wenn wir kurz ein paar Schlaglichter auf die Literatur werfen, und es ist ein komplett uneinheitliches Bild, das sich ergibt, man steigt eher etwas verwirrt aus, wenn man versucht, die Literatur durchzugehen, haben jetzt diese Geschlechtsunterschiede, die gezeigt, einen Vor- und einen Nachteil für eine der beiden Geschlechtsgruppen. Schauen wir mal. Die generelle Intensivstationspopulation, Beispiel eben, wenn man sich ansieht, haben Männer einen höheren Zytokin-Level bei der Aufnahme. Ist das ein Vorteil, ein Nachteil? Die nosokomialen Infektionen bei Intensivpatienten, wenn einmal eine da ist, steigen Frauen schlechter aus, ist assoziiert mit einer höheren Intensivstationsmortalität. Die Endokarditis, es wird weniger operiert bei Frauen und sie haben auch die schlechtere Prognose. Die COPD, da gehen die Daten dahingehend, dass sich die Frauen langsam angleichen der männlichen Population, mit anderen Worten, da gibt es steigende Zahlen, hat sicherlich auch etwas mit dem Rauchverhalten, mit dem Geänderten zu tun. Es gibt aber immer noch einen Gender Bias im Zugang zu diesen Patientinnen, die haben auch wieder, ähnlich wie bei der koronaren Herzkrankheit, zum Teil andere Symptome und werden einfach nicht als solche wahrgenommen, weil COPD ist ja eine typische Männererkrankung. Das Lungenversagen, eher Daten dahingehend, dass da keine Riesenunterschiede sind. Noch einmal Myokardinfarkt, das haben wir schon gesehen, im Endeffekt gleiche Mortalität für Männer und Frauen, sofern eine Revaskularisierung stattgefunden hat. Beim NSTEMI interessanterweise eine wesentlich höhere Prävalenz von Frauen, die dann bei der Angiografie keine okklusive koronare Herzerkrankung haben. Und ein ganz interessantes Kapitel, die pulmonale Hypertension. Hier gibt es einen Überhang von Frauen, aber auch gleichzeitig ein besseres Überleben von Frauen. Also es ist zwar häufiger, aber es gibt ein besseres Überleben, als wenn es Männer hätten. Und das hat offensichtlich hauptsächlich damit zu tun, dass Männer schlechter damit zurechtkommen, wenn eine Rechtsherzbelastung einsetzt. Hat das was mit Geschlechtshormonen zu tun? Natürlich ja, aber nur um ein Schlaglicht darauf zu werfen. Das ist eine wirklich interessante Studie. Da wurde angesehen, in-Hospital ist wichtig, also im Spital, Cardiac Arrest. Wie schaut das aus zwischen Männern und Frauen? Und das wurde in zwei Gruppen stratifiziert. Das ist übrigens eine sehr große Anzahl, ich meine, es sind fast 100.000 Patienten, die hier betrachtet wurden. Und da wurde dann aufgeteilt in eine Altersgruppe unter 44 Jahren, wo man angenommen hat, das sind eben Frauen im gebärfähigen Alter, und über 56 Jahre, wo der Hormonstatus als verändert angenommen wurde. Also nicht gemessen, wichtige Limitation der Studie, sondern angenommen. Aber hier sieht man in der älteren Gruppe keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen im Outcome nach Herz-Kreislauf-Stillstand, während in der jüngeren Gruppe die Frauen besser abschneiden. Und zwar erheblich besser. Sie haben einen 17% relativen Anstieg an Überleben in dieser Gruppe und sogar 21%, was den guten neurologischen Outcome betrifft. Also das ist ein gravierender Unterschied. In derselben Altersgruppe, also jüngere Frauen schneiden besser ab als jüngere Männer in der gleichen Altersgruppe, wenn sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben. Das ist korrigiert auf viele, viele Begleitfaktoren, natürlich auch auf die Ursache des Kreislauf-Stillstands. Zur Hormongeschichte noch eine Illustration, Geschlecht und ADS. Hier wurde gezeigt in dieser Gruppe wieder ein, wie Sie sehen, ein Missverhältnis zwischen der Zahl von Männern und Frauen, aber ein statistisch hochsignifikanter Unterschied. Frauen haben hier häufiger ein ADS entwickelt, Intensivstationspopulation, und da wurden gleichzeitig auch Hormonspiegel gemessen. Man kann eigentlich sehen, eine Assoziation, hier unten ist das Testosteron, je mehr sie Testosteron haben, und das betrifft auch die Frauen hier in Grau gehalten, desto weniger ADS entwickeln sie, und je mehr sie Östrogen haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie ein ADS entwickeln, und das ist noch einmal die Testosteron-zu-Östrogen-Ratio, die hier gezeigt wird. Östrogene haben eine proinflammatorische Wirkung, und das kann ja zu verschiedenen Krankheitsphasen durchaus verschiedene Nach- und Vorteile haben. Das ist wahrscheinlich der Punkt daran, dass auch die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt betrachtet man dann das, die jeweilige Situation. Bisschen weg von der Biologie sozusagen zur Psychologie. Das ist auch eine interessante Studie. Da wurden Männer und Frauen betrachtet im Hinblick auf das posttraumatische Stresssyndrom. Und es wurden Frauen und Männern angeboten, in einer Follow-up-Klinik, wie es bei uns leider eigentlich, mir ist keine bekannt in Österreich, aber in anderen Ländern ist es zum Teil sehr gut umgesetzt, also wo Intensivpatienten auch später noch nachbetreut werden, hier bis zu 12 Monaten mit Psychologie und so weiter, Physiotherapie und so weiter. Und da gab es ein interessantes Ergebnis. Frauen hatten prinzipiell eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein posttraumatisches Stresssyndrom zu entwickeln, Angst, Depressionen, diese Dinge, als Männer. Aber beide wurden sozusagen in die Interventionsgruppe gegeben und es gab eine Kontrollgruppe, wo keinerlei Intervention gemacht wurde. Die Frauen haben auch auf die Intervention besser angesprochen, die Männer nämlich gar nicht. Ja. Also da war kein, jetzt kann man sagen, ja, das sind die, ja, was soll ich jetzt sagen, Betonblöcke, die unemotionalen oder so irgendwas. Also da gab es interessanterweise keinen Unterschied, ja, ob da interveniert wurde oder nicht. Ja. Es gibt also wirklich, wohin man auch schaut, es gibt Geschlechtsunterschiede bei Intensivpatienten. Noch einmal, ist das Subjektivität, ist das Individualismus, Personalisierung, Gender Bias? Gehen wir auf ein anderes Feld, nicht Intensivmedizin. Hämodialyse. Das sind, ich habe es nicht durchgezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Länder. Hochentwickelte eigentlich. Und wir sehen, hier ist ein bisschen eine komplizierte Grafik, aber man sieht, wenn wir eine herausnehmen, hier sehen wir Australien, den Anteil an Frauen an der Gesamtbevölkerung, das bleibt bis zum 70. Lebensjahr ungefähr 50% und dann steigt sie, das bekannte Phänomen, Frauen werden älter. Und dann sehen wir hier den Anteil an Dialysepatienten, der ist von vornherein 40% und wird noch viel weniger in der älteren Altersgruppe. Und das Muster sehen Sie in all diesen Ländern. Anders ausgedrückt, Frauen haben eine höchstgradig höhere, geringere Wahrscheinlichkeit, eine Dialyse zu erhalten. Hat das was mit verschiedenen Zugang zu Patienten zu tun, vielleicht auch sogar mit dem Geschlecht des Behandelnden? Eine Studie, da gibt es leider nicht viel dazu, aus einem ganz anderen Bereich, wo man sich angeschaut hat, das Geschlecht des Behandelnden, und es geht um Rückenschmerzen. Hier haben weibliche Ärzte, also Ärztinnen, ein anderes Verhalten als Männer. Sie haben nämlich als Erstmaßnahme bei Rückenschmerzen sehr viel öfter pharmakologische Maßnahmen verschrieben als Männer. während die Männer eher zu invasiven gegriffen haben oder andere Therapieverfahren gewählt haben. Also ein kleiner Hinweis, dass es auch hier Unterschiede gibt, dass es einen Unterschied macht, ob ein Mann am Bett steht, der der Behandler ist, oder eine Frau, die die Behandlerin ist. Und dasselbe natürlich spiegelt sich offenbar auch im Geschlecht des jeweils zu Behandelnden oder der zu Behandelnden. Noch gravierender wird es, wenn man hineinschaut in so etwas wie DNR-Orders. Notfallchirurgische Patienten, 12% haben eine DNR erhalten, das ist auch korrigiert auf etliche Faktoren. Und da war 16% der Frauen eine DNR, 9% der Männer. Die Mortalität war übrigens fast gleich. Und wenn man das in Odds-Ratios umlegt, hatten die Frauen ein 2,5-fach höheres Risiko, vielleicht war es auch berechtigt, oder eine Wahrscheinlichkeit, eine DNR-Order hier zu erhalten. Also über das müssen wir auch nachdenken. Ich fasse zusammen, Entscheidungen in der Intensivmedizin beruhen trotz zahlreicher Parameter, wo wir meinen, wir bewegen uns auf objektiver Faktenbasis, in hohem Maß auch auf subjektiven Einschätzungen. Es gibt, das zieht sich durch wie ein roter Faden, einen offensiveren Zugang bei männlichen Patienten. Und der Zugang könnte vom Geschlecht der Patienten, und man muss wohl auch anführen, vom Geschlecht des Behandelnden oder der Behandelnden auch beeinflusst sein. Das ist eigentlich das Fazit, das man hier ziehen kann. Es gibt hier viel zu forschen, es gibt viel zu wenig, wo das wirklich systematisch untersucht wurde. Und vielleicht schließe ich mit dem einen Satz, der mir ganz gut gefallen hat. Wenn man das alles so sieht, dann geht es vielleicht auch nicht darum, eine Gleichheit der Behandlung zu erzielen, sondern eine Optimierung für die jeweils andere Geschlechtergruppe zu erzielen, die Optimization besser als die Equalization hier anzuzielen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.